SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute mit dem Gambisten Thomas Fritsch.
Hallo.
Und am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Scherer. Musik von Tommaso Albinoni, heute zum Auftakt von SWR 2 zur Person. Das war der dritte Satz Allegro aus seinem Konzert für Violine, Violoncello, Streicher und Basso Continuo. Wir hörten eine Aufnahme mit dem Geiger Simon Standage, dem Weimarer Barockensemble und mit Thomas Fritsch am Cello. Und der ist heute bis 17 Uhr zu Gast hier bei SWR 2 zur Person. Herr Fritsch, erstmal schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich bin heute von Weilburg aus dem Schloss gekommen und wir haben am gestrigen Tag mit einem Gedenkkonzert an die Nassauische Hofmusik und an den in dieser Woche sich zum 300. Mal jährenden Todestag von Johann Ernst Graf zu Weilburg-Nassau erinnert.
Herr Fritsch, jetzt haben wir Sie erstmal auf dem Violoncello gehört, übrigens in einer ja fast schon historischen Aufnahme aus dem Jahr 1997. Aber Ihr eigentliches Instrument ist ja die Viola da Gamba. Und da feiert sie die Kritik seit einigen Jahren als den Casals der Gambe. Wann haben Sie sich denn für die Gambe entschieden?
Sehr früh. Ich habe mit 14 Jahren meinen ersten Gambenabend gegeben. Da trieb mich der Ehrgeiz, alles, was ich konnte, und das reichte gerade für ein Konzertprogramm, öffentlich aufzuführen.
Und haben Sie nie vorher sich erstmal auf das Cello gestürzt?
Doch, ich habe bei einem großartigen Lehrer in der Musikschule, der mir wirklich die Liebe zur Musik vermittelt hat und mit großer Unterstützung meines Elternhauses, meiner Eltern und auch meines Großvaters, beide Kantoren, zunächst Cello gelernt und ich sah unter dem Cembalo, das meine Mutter sich mit ihrem schmalen Kantorengehalt zusammengespart hatte, eine Gambe liegen. Ein einfaches Instrument, das hatte mein Vater meiner Mutter geschenkt, als sie mit mir schwanger ging. Bei uns wurde sehr viel Hausmusik gemacht, aber meine Mutter hat darauf dann doch nicht gespielt, aber es war eine Investition in die nächste Generation und das war ich. Und das habe ich mir dann irgendwann mal, weil es so ein wenig ähnlich dem Cello war, aber auch exotisch genug, genommen und habe begonnen, darauf zu spielen und war sofort von diesem Instrument fasziniert.
Was hat Sie denn an dieser sechsseitigen Knie- oder Bein- oder Schoßgeige oder wie immer man das auch eindeutschen mag, was hat Sie denn da so sehr fasziniert, dass Sie sich völlig auf dieses Instrument kapriziert haben?
Der Klang. Das kann ich ganz simpel sagen. Zunächst war es der Klang, weil Literatur kannte ich ja noch so gut wie überhaupt nicht. Und heute weiß ich, dass einfach die Gambe das Instrument ist, auf dem ich das, was ich fühle und was meine Seele ausmacht, am besten und am unmittelbarsten ausdrücken kann.
Aber die Gambe ist ja mit dem Aufkommen des, sagen wir mal, modernen Cellos praktisch von heute auf morgen aus dem Musikleben verschwunden. Man könnte sagen, sang- und klanglos. Was hat denn das für Konsequenzen für einen Musiker, wenn er mit einem Instrument konzertiert, das eigentlich heute verschwunden ist aus dem Konzertleben?
Ich würde das gar nicht so absolut sagen. Zunächst mal ist die Gambe ja nie komplett tatsächlich verschwunden. Auch im 19. Jahrhundert ist sie gespielt worden und viel mehr, als wir bislang gewusst und geahnt haben. Und als ich, Jahrgang 1961, dann als Jugendlicher begonnen habe, Gambe zu spielen, da war ich tatsächlich noch ein Exot. Gewiss nicht der Einzige. Es gab genug Pioniere des Gambenspiels, die schon zuvor viel für das Instrument getan haben. Und in deren Tradition durfte ich anfangen, das Instrument zu spielen. Also ich verdanke mindestens zwei Generationen davor ganz Wesentliches. Dann muss ich sagen, bis zum heutigen Tag ist eine so große Zahl an Gambisten dazugekommen, sodass wir heute natürlich zahlenmäßig nicht uns mit Geigern oder Pianisten vergleichen. Aber wir sind längst nicht mehr in der Diaspora.
Bevor wir an dieser Stelle weitersprechen, Herr Fritsch, zuerst noch einmal Musik. Und zwar hören wir diesmal ein veritables Gambenkonzerto, und zwar von Anton Milling. Und da müssen Sie uns zuerst noch aufklären, wer war Anton Milling?
Wir wissen wenig über ihn. Wir finden in alter Lexika spärliche biografische Daten. Es gibt wenig überlieferte Musik, darunter ist ein Oboen-Konzerto. Und dass er ein Gambenkonzert geschrieben hat, war eine riesige Überraschung. Und das gehörte mit zu den schönsten Funden, weil Gambenkonzerte sind leider ausgesprochen selten überliefert. Und wir kannten bis dahin so reichlich ein Dutzend von Konzerten für Gambe und Orchester. Und man konnte fast den Eindruck gewinnen, als ob das ein äußerst seltenes Ereignis gewesen sei. So ein bisschen wie eine totale Mondfinsternis.
Hier also in der Welterst-Einspielung mit Thomas Fritsch und der Merseburger Hofmusik das Concerto D-Moll von Anton Milling. Das Gambenkonzerto D-Moll von Anton Milling war das mit der Merseburger Hofkapelle, und Solist dieser Welterst-Einspielung und auch der Entdecker dieses Konzerts war der Gambist Thomas Fritsch, heute bis 17 Uhr zu Gast in SWR 2 zur Person. Herr Fritsch, Sie haben das vorhin schon angedeutet, Sie sind ja auch in einem eigentlich sehr musikalischen Elternhaus aufgewachsen.
Ja.
Das hat Sie auch dazu gebracht, diesen Weg selbst einzuschlagen, und Sie sind dann durch Zufall eigentlich auf die Gambe gestoßen.
Das war das Umfeld, in dem ich Musik lieben gelernt habe, und Musik lief bei uns zu Hause entweder von der Schallplatte oder im Radio oder eben indem sie in Hausmusik auch gespielt wurde, und meine Eltern haben mich auch bei Zeiten in Konzerte mitgenommen, aber sie haben mich nie zu diesem Beruf gedrängt. Das war meine ganz freie Entscheidung, und das verdanke ich auch ganz wesentlich den Lehrern, die ich hatte, die mir Liebe zur Musik vermittelt haben, sodass ich eigentlich dann im Alter von 14 Jahren gar nicht an einen anderen Beruf gedacht habe, sondern mir war ganz klar, dass ich Musiker werden möchte, und mir war auch sehr bald klar, ich möchte Gambist werden. Das erschien nur damals eine etwas unrealistische Vorstellung.
Und Sie haben dann auch relativ früh den Schumann-Preis erhalten.
Ja, ich habe den kleinen Robert-Schumann-Preis, so bevor ich zum Studium mit 16 Jahren gegangen bin, erhalten, über den ich mich sehr gefreut habe. Und ich bin auch als ein in Zwickau Geborener, der mit Robert und Clara Schumann gewissermaßen auch immer groß geworden ist, auch stolz darauf. Und noch heute bedeutet das Schumannhaus für mich auch ein bisschen alte Heimat.
Aber wenn Sie damals in Zwickau in einem Orchester ausgeholfen haben, dann doch nicht mit der Viola da Gamba, sondern mit dem Cello.
Das habe ich in der Tat, und ich erinnere mich an ein denkwürdiges Konzert, in dem der alte Richter Haser Schumanns Klavierkonzert spielte. Zu den Robert-Schumann-Tagen, das Jahr vermag ich nicht mehr zu sagen, aber es war kurz vor seinem Lebensende. Und woran ich mich über die Faszination hinaus, die dieser große Pianist auf mich ausübte, noch gut erinnere, dass er im letzten Satz an dieser von allen gefürchteten, vertrackten Stelle, in der der Rhythmus sich wandelt und zwei Rhythmen gegeneinander arbeiten, tatsächlich aus der Kurve flog. Obwohl er dieses Konzert sicherlich unzählige Male gespielt hat. Im Nachhinein denke ich, ist es gut, so etwas erlebt zu haben. Das ist so menschlich und vermittelt, dass man, egal wie berühmt man wird, egal wie oft man ein Konzert gespielt hat, immer noch ein fehlbarer Mensch bleibt.
Robert Schumanns Klavierkonzert A-Moll Opus 54, daraus hören wir jetzt den ersten Satz, und zwar in der Aufnahme mit Alexander Melnikow und dem Freiburger Barockorchester unter der Leitung von Pablo Heras Casado. Alexander Melnikow und das Freiburger Barockorchester unter der Leitung von Pablo Heras Casado waren das mit dem ersten Satz aus Robert Schumanns Klavierkonzert, und zu Gast bei SWR 2 zur Person heute der Gambist Thomas Fritsch. Herr Fritsch, nach dieser Musik, tut Ihnen das nicht manchmal leid, dass die ganze schöne Musik der Romantik an Ihnen und Ihrem Instrument vorübergeht? Also kein Schumann, kein Schubert, kein Brahms, keiner von denen hat für die schöne Gambe komponiert.
Das habe ich auch eine ganze Zeit lang geglaubt, und viele Gambisten sagen das auch heute noch so. Gott sei Dank stimmt das nicht vollkommen. Also wir können sehr wohl Musik des 19. Jahrhunderts auf der Gambe spielen. Ich werde noch in diesem Jahr einige Werke für Gambe und Pianoforte und für Gambe und Orchester, und zwar eine Besetzung mit Klarinetten und Fagott, erst aufführen, die tatsächlich in den 1840er Jahren für dieses Instrument geschrieben wurden. Und das wird noch ergänzt, diese im Übrigen wunderschöne Literatur, auch sehr schwer, wird ergänzt durch Bearbeitungen, die Gambisten des 19. Jahrhunderts von zeitgenössischer Musik gemacht haben. Und zeitgenössische Musik, das waren die Werke Schumanns und Liszts und Mendelssohns. Und da ich das große Glück habe, auch zwei Gamben des 19. Jahrhunderts zu besitzen, darunter die letzte, allerletzte in England gebaute Gambe aus dem Jahre 1826, habe ich also auch das Instrumentarium, das hilft, diesen Klang wiederzufinden, den diese Werke vielleicht hatten. Und mir persönlich ist das ein riesiges Vergnügen, nach dieser Tonsprache auf der Gambe zu suchen, denn das ist ja ein wirkliches Abenteuer. Wir haben keine klingenden Vorbilder mehr dafür. Also es ist eine Suche, die ich auch gemeinsam mit meinem Partner am Klavier, dem Gewandhausorganisten Michael Schönheit, gemeinsam betreibe.
Herr Fritsch, ein ganz anderes Thema. Sie sind ja in Zwickau aufgewachsen. Wie war denn das damals in der DDR? Gab es da sowas wie eine alte Musikszene oder womöglich sogar so eine Art Gambenband oder Gambenclub?
Gambenclub nicht. Ich bin dann so ziemlich genau um die Wendezeit herum in die Viola da Gamba Gesellschaft, die ihren Sitz in Winterthur hat und für die drei deutschsprachigen Länder verantwortlich ist, eingetreten. Aber es gab natürlich eine ganze Menge von Menschen, die alte Musik betrieben haben und dies durchaus mit all dieser Akribie, die wir heute schätzen, also dass man versucht, Quellen zu lesen, das, was man liest, umzusetzen, Noten zu finden. Es war natürlich diese Szene kleiner, als sie im Westen sein konnte. Und es war nicht möglich, eine Ausbildung an einer Hochschule dafür zu erhalten, bis glücklicherweise zu der Zeit, in der ich mein Studium 1977 an der Leipziger Hochschule für Musik beginnen konnte. Das war mein riesiges Glück, dass neben dem Cello-Studium, das ich dort aufnahm, ich auch noch ein Gampenstudium ganz offiziell aufnehmen konnte.
Wie sah das denn damals aus mit den Möglichkeiten zu konzertieren? Sie konnten ja kaum Auslandsreisen unternehmen.
Das war ein großes Problem. Ja, mitunter durfte ich reisen, dann durfte ich wieder nicht reisen. Es war Schikane, so wie das alle Musiker erlebt haben. Und es war auch in den allermeisten Fällen komplett unberechenbar. Also man konnte auch bei Absage heißt, man erhielt den Reisepass nicht ausgehändigt. Und damit konnte man natürlich das Land nicht verlassen. Auch bei Absagen wusste man oft nicht, was der Grund ist dafür. Man konnte sich also auch nicht darauf einstellen. Und das war natürlich Absicht. Und das ist für jemand, der als Solist auf einem solchen Instrument leben möchte, natürlich eine unmögliche Situation. Wer möchte jemand einladen, von dem man nicht weiß, ob er auch tatsächlich kommt? Und ich habe da auch innerlich sehr viel gelitten, das muss ich gestehen. Und habe mir auch immer und immer wieder die Frage gestellt, ob ich den Weg gehen sollte, den zu diesem Zeitpunkt viele meiner Kollegen in den 1980er Jahren gingen, nämlich das Land zu verlassen mit Ausreiseantrag oder bei einer Gelegenheit. Und ich hing an meiner Familie, an meiner Heimat und konnte mir nicht vorstellen, das alles für einen noch so geliebten Beruf sausen zu lassen. Mhm. Und Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht.
Heute sind Sie ja viel unterwegs in den großen europäischen Konzertsälen, ebenso zu erleben wie auf dem Podium der Musikmetropole New York, Boston, Tokio, Seoul, Hongkong oder Tel Aviv. Also Sie sind unglaublich viel rund um den Globus unterwegs gewesen. Ging das denn gleich nach dem Mauerfall so los? Oder hatten Sie einen Agenten oder eine Agentur? Oder haben Sie alles mit Ihrem Privatbüro vielleicht der Ehefrau organisiert? Das ist ja ein gewaltiger logistischer Aufwand.
Ja, also ich hatte sogar die interessante Konstellation, dass ich den Mauerfall von außerhalb erlebt habe. Ich begann einen Tag vor dem Mauerfall eine Tournee, die in Ljubljana in Slowenien begann und dann über Paris in die Benelux-Staaten führte. Und um den Reisepass für diese Tournee zu erhalten, habe ich unglaublich kämpfen müssen. Und es gipfelte dann darin, dass ich dann den entsprechenden Leuten der Staatssicherheit gesagt habe, also wenn ich für diese Tournee den Reisepass nicht erhalte, dann haben sie mir eigentlich bewiesen, dass ich in diesem Land nicht leben kann, weil ich keine berufliche Zukunft habe. Das war hochgepokert, weil da gab es zwei Reaktionen. Das eine war zu bedenken, ob das vielleicht ein Grund sein könnte, mir den Pass zu geben oder zu sagen, einbuchten. Und man hat daraufhin in dieser Künstleragentur der DDR, die also eine Zwangsinstitution, die unser Geld abgeschöpft hat, eine Sondersitzung einberufen. Da muss ich heute eigentlich noch drüber lachen, so für einen kleinen Gambisten vollkommen unangemessener Aufwand und hat beschlossen, dass man mir den Reisepass gibt. Und ich bin abgereist, bin in Ljubljana im Hotel Lev nach einer Nacht aufgewacht, saß in der Lobby und mein Kollege Clement Ramosch, der sehr gut Deutsch spricht, trat durch die Pendeltür rein und rief mir zu, die Mauer ist gefallen. Und ich konnte mit dieser Information zunächst überhaupt nichts anfangen und glaubte auch wenn er gut Deutsch spricht, da wird er sich wohl verhört haben. Und er sagte zu mir, komm mit mir mit, hier ist mein Telefon, ruf irgendjemand an. Und ich rief einen Freund in der Bundesrepublik an, der einst mit Ausreiseantrag das Land verlassen hatte. Und der bestätigte mir alles. Und dann an jeder Grenze, an der wir mit dem Auto ankamen, war nur mein Reisepass interessant, weil ich wurde dort ein bisschen wie ein Stier mit zwei Köpfen empfangen. Das war ein natürlich einmaliges Erlebnis. Und als ich über Westdeutschland dann zurückfuhr und die Heimat, da begegneten mir bereits die ersten Trabis.
Herr Fritsch, kommen wir zu einer weiteren der zahlreichen Welterst-Einspielungen, mit der Sie die Musikszene überrascht haben. Und hören doch jetzt mal eine der vier Sonaten für obligates Pianoforte und Viola da Gamba von Johann Christian Bach. Thomas Fritsch, Viola da Gamba und Charles Adel Pianoforte. Sie spielten die Sonate für Viola da Gamba und obligates Pianoforte in F-Dur. Da müssen wir vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hinzufügen, dass Bach diese Sonate in London geschrieben hat und dort für seinen Freund Karl Friedrich Abel, seinen Freund, den er aus Sachsen her kannte, man könnte auch gerne sagen, seinem Zechkumpan, seinem WG-Kollegen und seinem Geschäftspartner. Die hat er für ihn geschrieben und zusammen in der von beiden gegründeten Konzertreihe, den Bach-Abel-Konzerten, wohl auch aufgeführt.
Ja, davon können wir sicher ausgehen. Wir haben in den Konzertprogrammen, die überkommen sind, leider sehr ungenaue Angaben. Da steht dann zum Beispiel A Solo bei Mr. Abel. Wir können leider nicht so viel Details daraus ablesen, wie wir das gern tun würden. Aber es steht außer Frage, dass er das mit Karl Friedrich Abel gespielt hat, wie auch viele weitere Werke. Und für uns war die große Entdeckung 2008, als ich diese Sonaten zum Leipziger Bachfest erst aufführte, dass wir endlich Musik haben, die diese allseits bekannte Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Großen im Londoner Musikleben, Johann Christian Bach und Karl Friedrich Abel, auch tatsächlich in Form von Kompositionen belegen.
Und damit bewegen wir uns ja nun auf Ihrem musikwissenschaftlichen Spezialgebiet, wenn man das so sagen kann. Denn Sie haben ja über die beiden sächsischen Freunde Bach und Abel im Swinging London des 18. Jahrhunderts unglaublich viel geforscht und etliche musikalische Fundstücke auch ans Tageslicht gebracht. Wer war Karl Friedrich Abel?
Karl Friedrich Abel war ein Musiker von europäischem Rang. Das gerät uns oft in Vergessenheit, wenn wir von ihm als einem der größten Gambisten, die wohl jemals gelebt haben, sprechen. Das ist er ohne Zweifel gewesen. Aber er war eben weit mehr. Und es gibt die Aussage eines Zeitgenossen, Karl Ludwig Junker, der in einem Porträt über Karl Friedrich Abel schreibt, es gab eine Zeit und es gibt sie noch, in der alles abelisch war. Das heißt, er sagt damit, dass Abel den europäischen Musikgeschmack dominiert hat. Und insofern haben wir noch bei Abel wahnsinnig viel zu entdecken, weil seine Symphonien zum Beispiel, die unglaubliche Qualität haben, längst noch nicht wieder klingend erschlossen sind und auch längst noch nicht auf den Konzertprogrammen so oft stehen, wie sie das verdienen. Aber Abel war eben auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und was tragisch ist, er ist einer der schwersten Alkoholiker in ganz London gewesen.
Herr Fritsch, bevor wir auf die tollen Londoner Geschichten von Bach und Abel zu sprechen kommen, hören wir ein Klaviertrio von Karl Friedrich Abel. Hier sind Eva Salonen Violine, Thomas Fritsch Viola da Gamba und Michael Schönheit mit dem Klaviertrio G-Dur. Auch dies natürlich eine Welterst-Einspielung. Thank you. Ein Klaviertrio von Karl Friedrich Abel war das mit Eva Salonen Violine, Thomas Fritsch Viola da Gamba und Michael Schönheit Pianoforte. Herr Fritsch, das muss ja eine im wahrsten Sinne des Wortes tolle Zeit gewesen sein, die Karl Friedrich Abel und Johann Christian Bach damals in London zusammen erlebt haben. Sie haben die erste Abo-Reihe, die es überhaupt gab, ins Leben gerufen. Und das noch in einem sehr zweifelhaften Etablissement einer noch zweifelhafteren Dame.
Ja, also London, eine Millionenstadt, in der es wahnsinnig gequalmt haben muss. Also so, dass man einen Dauersmog hatte. Wir sollten uns das also auch nicht zu toll vorstellen, aber in der Bär steppte. Wenn man sich anschaut, was in den Vergnügungsparks der Stadt geboten wurde, wie viel Droschken fuhren, was an Angebot war für Konzerte. Wir können ja heute noch sehr viel in alten Zeitungen nachlesen. Dann bekommt man das Gefühl, dass man dort vielleicht sogar atemlos wurde, weil man nicht wusste, wo geht man jetzt hin und was verpasst man im selben Moment. Und in dieser Situation gründen Bach und Abel eine erste bürgerliche Konzertreihe und sie rechnen und sagen sich, okay, wo können wir einen Saal mieten, der Platz genug bietet? Wie viel kostet der Saal? Wie viel können wir durch Eintrittskarten erwirtschaften? Und sie bieten ein Abonnement an und stellen plötzlich fest, das ist ratzbatz ausverkauft.
Ja, man muss dazu sagen, Bach kam ja, als er nach London gekommen ist, schon als der berühmte Bach wurde er dort empfangen. Und Abel, der hat ja die königliche Familie unterrichtet auf der Gambe und hat ein jährliches Salär von 200 Pfund bezogen, was damals auch eine ganze Menge Geld gewesen ist. Und er galt als der beste Gambist der Welt. Also die beiden, das waren eigentlich Zugpferde für das Londoner Publikum.
Absolut. Und wir dürfen nicht vergessen, dass London ja sowieso eine große Community von deutschen Künstlern hatte, die alle, wie auch Abel, vor dem Siebenjährigen Krieg geflohen sind und auf die gewissermaßen andere Kriegsseite, die aber durch die Insellage ein bisschen geschützter war und wo man sich ausrechnen konnte, dass der Krieg dann nicht so einfach überschwappt, umgezogen sind. Und eine Königin, die aus einem deutschen Hause kam, ein König, der aus einem deutschen Hause kam und eine Stadt, in der auch sehr viel Deutsch gesprochen wurde und in der wesentliche Positionen des künstlerischen Lebens und des gesellschaftlichen Lebens auch von Deutschen besetzt waren. Also das war wie gemacht für diese beiden. Und dort konnten sie also auch ihrer ganzen Kreativität freien Raum lassen.
Es war ja auch so, dass sie gleich mal zusammen eine Männer-WG gegründet haben, ja, und zusammen in der Londoner Mert Street im damals ziemlich vornehmen Soho im Londoner Norden gewohnt haben. Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir dürfen es uns so vorstellen, dass es da wohl zwei Wohnungen gab, aber man muss auch vor allem an den Abenden sehr viel zusammengesessen und zusammengehockt haben. Abel war zum einen ein großer Verehrer des weißen Rheinweines, zum anderen des französischen roten Weines. Und er hat über viele Jahre hinweg einen Generalpächter in Paris eigentlich mit der Hauptmotivation auf der Gambe unterrichtet, dass er sich an dessen Weinkeller bedienen durfte und anschließend am Ende des Sommers auch eine entsprechend große Ration nach England mitgenommen hat.
Für diese Bach-Abel-Konzertreihe hat Johann Christian Bach 6 Quartette für Oboe, Violine, Viola da Gamba und Basso komponiert und sie als Opus 8 seinem Freund Karl Friedrich Abel sogar auch noch gewidmet. Und Sie, Herr Fritsch, haben diese Quartette einmal mehr als Weltersteinspielung vor gerade mal 2 Jahren eingespielt. Wie haben Sie die denn entdeckt?
Ich habe schon seit vielen Jahren, weil wir das nachlesen können, dass diese Quartette existiert haben und vor allem, dass man in dieser Besetzung in der Queen's Chamber Band, das war also die Elite-Truppe des größer besetzten Orchesters, das sich The Queen's Band nannte, dass man diese Quartette musiziert hat und im Übrigen auch in privaten Quartettpartys, die dann in Bachs Wohnung stattfanden. Und wir hatten die Namen dazu, alle dieser Musiker sind berühmt gewesen. Aber wir hatten keine einzige Note an Musik und das fand ich schon ziemlich tragisch. Und ich habe auch an verschiedenen Stellen geschrieben, dass es diese Quartette gab. Und dann bekam ich eines Tages einen Anruf meines Freundes Dr. Elias Kulekundis, diesem großen amerikanischen Sammler, der diese vielleicht weltweit größte Sammlung zu den Bach-Söhnen und auch zum Vater Bach besitzt, die momentan im Bach-Archiv in Leipzig als Leihgabe steht und dort wissenschaftlich ausgewertet wird. Und er rief mich an und sagte, Thomas, ich habe gerade etwas für dich gekauft. Gekauft heißt auch ersteigert. Das wird aber Arbeit machen. Und dann habe ich gesagt, jetzt erzähl mir bitte, was du für mich gekauft hast. Da sagte er, ich habe 5 Quartette von Johann Christian Bach mit Gambe. Es hat aber einen Schönheitsfehler. Es hat nur 3 Stimmhefte. Dann habe ich gefragt, und welches Stimmheft fehlt? Das der Gambe.
Hier also das Quartett Opus 8 Nummer 4 B-Dur von Johann Christian Bach. Das war die Sonate für Viola da Gamba und Cembalo G-Moll von Karl Friedrich Abel in der Welterst-Einspielung mit Michael Schönheit Cembalo und dem Gambisten Thomas Fritsch. Heute noch bis 17 Uhr zu Gast hier in SWR 2 zur Person. Herr Fritsch, man hat Sie ja nicht ohne Grund, wie wir auch bisher feststellen konnten, als den Detektiv der Gambe bezeichnet. Und da ist Ihnen vor 3 oder 4 Jahren ein ziemlich spektakulärer Fund gelungen. Sie sind auf das vermutlich einzige erhaltene Druckexemplar von Georg Philipp Telemanns 12 Fantasien für Viola da Gamba solo gestoßen. Diese 12 Fantasien galten bis dahin als das, man sagt, das verschwundene Bernsteinzimmer der Gambenmusik. Wie sind Sie denn auf diese Fantasien gestoßen?
Es war ein riesiger Glücksumstand. Eine E-Mail von einem Musikwissenschaftler der Pariser Nationalbibliothek, die auf dem Umweg über Londoner Gambenkollegen an mich geriet. Er hatte aus der Ferne und mit den Recherchemöglichkeiten, die er hat, gesehen, dass es eine private Sammlung gibt, die in Schloss Ledenburg einst beheimatet war, das wissen wir jetzt, in der er die Namen Telemann und Abel sah. Und da ich so mit Abel verbunden bin, dachten alle,
auf Abel abonniert,
das soll mal der Thomas sich drum kümmern. Und so habe ich also dann nachgeschaut, was in dieser privaten Sammlung, die in ein Landesarchiv zur sicheren Bewahrung gegeben war, sich befand. Und das war einfach eine Entdeckung, mit der ich überhaupt nicht rechnen konnte, nämlich dort dieses wohl einzige noch überlebende Druckexemplar von Telemanns 12 Fantasien für Viola da Gamba zu finden.
Aus seinem eigenen Verlag?
Aus seinem eigenen Verlag. Wir wussten, das muss man vielleicht für alle die, die in der Gambenmusik sich nicht so genau auskennen, erwähnen. Wir wussten, dass diese Fantasien existiert haben. Wir kannten ihr Erscheinungsdatum, weil Telemann hat ja eigene Verlagsanzeigen herausgegeben, Kataloge. Wir wissen also sogar auch durch nachfolgende Kataloge, dass er seinen Plan in die Tat umgesetzt hat. Aber wir hatten keine einzige Note und wir kannten dafür aber die jeweils im Dutzend auch gefertigten Fantasien für die Flöte, für die Violine und fürs Cembalo sogar 3 Dutzend. Und wir konnten an diesem einzigen Solostück für Gamba allein, das er im Getreuen Musikmeister veröffentlicht hat, dort aber als Sonate, konnten wir ermessen, welcher Verlust uns ereilt hat. Und das jetzt wiederzufinden und dann zum ersten Mal eine Kopie auf dem Notenständer zu haben und anzufangen, die ersten Töne zu spielen, das gehört mit zum Allerschönsten, was mir in meinem Leben passiert ist.
Thomas Fritsch spielte die Fantasie Nummer 5 B-Dur für Viola da Gamba Solo von Georg Philipp Telemann. Herr Fritsch, als Detektiv der Gambe, was ist es denn genau, was Sie Jahr für Jahr dazu bringt, nach den verlorenen Schätzen der Gambenliteratur Ausschau zu halten und sozusagen Schneisen durch den musikphilologischen Dschungel zu schlagen?
Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich bin durch mein Elternhaus immer geprägt gewesen, für historische Dinge mich zu interessieren. Und ich fand es immer etwas langweilig, nur das zu spielen, was es schon gedruckt gibt. Und das hat sich bei mir zu einer Leidenschaft und zu einer mein ganzes Leben durchziehenden musikwissenschaftlichen Beschäftigung ausgeweitet. Und bis auf den heutigen Tag habe ich ein ganz großes Vergnügen daran, neue Musik, also neue alte Musik für mein Instrument zu entdecken und sie dann sowohl auf Tonträgern als auch in Editionen wieder allen Gambisten und allen, die sie gern hören möchten, zugänglich zu machen. Und ich denke auch, dass das ganz wichtig ist, dass man nach einer Lebenszeit auch etwas hinterlassen kann, von dem andere später profitieren können und nicht nur zum Selbstzweck das lebt und betreibt.
Darf ich da nochmal nachfragen, ist das dann eher ein musikwissenschaftliches, philologisches Interesse oder ein eher musikalisches Interesse daran, Neuland zu betreten und bis dahin noch ungehörte Musik zu spielen?
Das hat Anteile von diesen drei Aspekten. Und natürlich ist das Spielen und es wieder klingend zu machen und vor allem auch herauszufinden, wie es wohl gespielt sein könnte. Weil ein Manuskript oder ein Autograph lassen ja oft noch viele Fragen offen. Das ist die starke Antriebsfeder. Aber mein Interesse am Erkennen der Vergangenheit und gleichzeitig am Erkennen auch, dass die Menschen in der Vergangenheit uns komplett ähnlich gewesen sind, weil sie halt ebenfalls Emotionen hatten und mit all dem ausgestattet waren, was uns auch heute noch ausmacht. Die schönen und auch die unangenehmen Seiten. Das spielt auch eine große Rolle. Und plötzlich sind diese Personen für mich, so wie Abel, sehr lebendig. Und dann zu erkennen, was sie geschrieben haben, in welcher Situation, was das fürs Spiel auch meint, das fasziniert mich. Und das in Kombination mit Instrumenten, die dieser Zeit entstammen. Ich habe zum Beispiel das große Glück, dass ich eine Gambe unter anderem spiele, die einen ganz direkten Bezug zu Abel hat. Das Instrument ist 1784 in Breslau von Johann Caspar Göbler gebaut. Und der erste Besitzer war Joachim Karl Graf Malzahn. Das war der preußische Gesandte in London für sehr viele Jahre. Er war gut bekannt mit Bach und Abel. Er besaß eine Eintrittskarte für das Abonnement der Bach-Abel-Konzerts. Das wissen wir deswegen so sicher, weil seine Überweisung ist in Bachs Kontoauszügen noch heute zu finden. Und er hat uns 30 Werke aus London überliefert. Davon 28 von Carl Friedrich Abel und eines von Johann Christian Bach.
Träumen Sie denn manchmal davon, dass Ihnen irgendjemand eine Eintrittskarte für die Bach-Abel-Konzerte in die Hand drückt?
Ja, da wäre ich gern dabei gewesen und ich hätte vor allem wahnsinnig gern Abel kennengelernt und ihn als Menschen erlebt. Und wenn ich jetzt mit seinen Nachfahren, mit denen mich eine Freundschaft verbindet, zusammenkomme und wir über Onkel Karl sprechen, das hat sich so eingebürgert und eigentlich hat meine kleine Tochter vor den Abel-Porträts, die ich hängen habe, diesen Namen geprägt. Wenn wir über Onkel Karl sprechen, der uns eigentlich zusammengebracht hat, dann entsteht diese Sehnsucht und dann wird er aber auch ein wenig lebendig und ich habe manchmal das Gefühl, in irgendeiner Weise ihn verstehen zu können, wenn ich auf die Porträts schaue und sich das mit der Musik und auch mit all dem, was ich in seiner Handschrift lesen kann, verbindet.
Herr Fritsch, zu Ihren schönsten Entdeckungen gehören einige Gambenkonzerte, die Sie in der sogenannten Ledenburg-Sammlung gefunden haben. Und dort gibt es auch das Konzert eines gewissen Anton Rätzel. Nicht Rätsel, also Nomen est Omen, Rätsel mit TZ. Wer war das?
Das ist auch ein Name, über den es wenig Informationen gibt. Aber nachdem ich die Einspielung gemacht hatte, hat mir plötzlich ein Freund, der sich mit der Schweriner Ludwigsluster Hofmusik exzellent auskennt, aufgezeigt, dass er mit der Abelschen Familie verwandt war. Und beide hatten eine Lebensstation in Braunschweig. Und jetzt konnte ich auch mir ein bisschen besser vorstellen, was vielleicht der Grund gewesen sein konnte, dass Anton Rätzel ein Gambenkonzert schreibt zu einem Zeitpunkt, als dieses Instrument nur noch von wenigen Menschen gespielt wird. Und wenn ja, dann eigentlich in Kammermusik und nicht unbedingt in einem Konzert, dem man ein, wenn auch klein besetztes Orchester gegenüberstellt.
Und so klingt seine Musik. Thomas Fritsch und die Merseburger Hofmusik waren das heute fast zum Schluss unserer Sendung zur Person mit dem Gambisten Thomas Fritsch. Und da müssen Sie uns jetzt noch verraten, lieber Herr Fritsch, wie geht es weiter bei Ihnen? An welchen Sensationsfunden sind Sie denn derzeit ganz nah dran? Und vor allem auch, auf welche Konzerte mit Ihnen dürfen wir uns denn nun freuen?
Was mich im Moment sehr beschäftigt, worauf ich mich ganz besonders freue, das sind die romantischen Gambenwerke, die ich schon erwähnt habe, da werde ich im September einige dieser Werke erst aufführen und sie dann auch gleich auf CD einspielen. Das ist viel Arbeit, weil es muss ja auch alles ediert werden. Und es ist auch ein beträchtlicher Aufwand, das zu üben. Das wird mich sehr gefangen nehmen. Ein Konzert, auf das ich mich ganz besonders freue, das wird im Mai stattfinden in der Thomaskirche in Leipzig, die nicht nur meine Heimatgemeinde ist, sondern auch ein Ort, an dem ich viel musizieren darf und in dem ich mich wirklich zu Hause fühle. In der Kirche habe ich auch geheiratet, also vieles verbindet mich mit der Thomaskirche über Johann Sebastian Bach hinaus. Da werde ich aber nicht im gewohnten Raum musizieren, sondern auf dem Dachboden der Thomaskirche, da wo wahrscheinlich in den letzten 900 Jahren keine Musik erklungen ist. Das wird ein Konzert mit einem exklusiven Kartenkontingent sein und der Reinerlös soll den Glocken zugutekommen, die im Moment einen hohen Finanzbedarf haben, weil sie von den Stahljochen wieder an Holz umgehangen werden müssen. Und wir verbinden etwas, das musikalisch erstmals stattfindet, mit einem Zweck, für den ich gern mich vor den Karren spannen lasse, damit auch die Generationen nach uns das tolle Geläut der Thomaskirche, das über den Thomaskirchhof dann auch das Bachmuseum, das Bacharchiv erreicht und weithin in der Stadt zu hören ist, damit das auch in Zukunft klingt.
Herr Fritsch, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, zu uns in die Sendung zu kommen und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank.
Mit dem letzten Satz aus dem Gambenkonzert A-Dur von Karl Friedrich Abel, gespielt von Thomas Fritsch und der Merseburger Hofmusik, geht unsere Sendung mit dem Gambisten Thomas Fritsch heute zu Ende. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter swr2.de, dort einfach durchklicken bis zur Person. Hier folgen jetzt gleich die Nachrichten, dann geht's weiter in SWR 2 mit aktuellen Buchempfehlungen im Magazin Lesenswert. Mein Name ist Wolfgang Scherer, Ihnen einen schönen Sonntag, tschüss und machen Sie es gut.